Tagesinfo von Radio Dreieckland auf 102,3 MHz heute am Dienstag, den 30.01.96 und morgens früh nochmal in der Wiederholung.
Ja, ich begrüße bei uns im Studio als Gast Herrn Peter Gingold. Peter Gingold spricht heute Abend im Vorderhaus im Rahmen der Veranstaltungsreihe zur Ausstellung Juden im Widerstand über jüdische Emigranten und Emigrantinnen in der französischen Résistance. Herr Gingold, wenn Sie heute Abend über die französische Résistance sprechen, dann tun Sie das nicht als Historiker oder als quasi unbeteiligter Dritter, sondern Sie waren selber in der Résistance, in der französischen Résistance als deutscher jüdischer Emigrant gewesen. Könnten Sie mal kurz biografisch Ihren Weg von Nazi-Deutschland nach Frankreich in die Résistance schildern?
Ja, ich möchte doch daran erinnern, heute ist der 30. Januar. Vor 63 Jahren ist Hitler an die Macht gebracht worden und ich war damals noch keine 17 Jahre alt, aber schon seit meinem 14., 15. Lebensjahr engagiert gegen das Aufkommen des Faschismus, wie ich das in der Endphase der Weimarer Republik erlebt habe. Dadurch, dass ich in der Gewerkschaftsjugend organisiert war und als 15-Jähriger im kommunistischen Jugendverband. Und haben wir gleich illegal gearbeitet in meiner Heimatstadt. Ich komme ja aus Frankfurt. Und meine Eltern stammen aus einer achtköpfigen Familie. Mein Vater ist Schneidermeister, der selber auch damals unter der Arbeitslosigkeit gelitten hat. Aber eine Familie jüdischer Herkunft, und der hat sich schnell entschlossen zur Emigration nach Frankreich.
Da wollte ich mich gleich einhaken. Ihre Familie ist bereits, wie Sie gerade sagten, 33 emigriert. Kommen Sie aus einem politischen Elternhaus? War das dieser Entschluss zur Emigration, war das dann letztlich Konsequenz von einem politischen Gespür, was irgendwann mal passieren wird?
Ah ja, natürlich war das politisch motiviert, aber im Wesentlichen fühlt sich meine Eltern verfolgt durch den Antisemitismus, den ja die Nazis lange, jahrzehntelang schon vorher propagiert haben, Ausrottung und so weiter. Mein Vater hat das sehr ernst genommen und bereits schon Mitte Juli 1933, nachdem er den ersten Boykotttag erlebt hatte, das war am 1. April, Boykotttag gegen die jüdischen Geschäfte, als die SA-Leute davor standen. Und da hat er sich schnell entschlossen, dieses Land zu verlassen. Und ich musste dem folgen, bin dem dann auch gefolgt, weil ich mich als junger Mensch alleine nicht mehr in Deutschland halten konnte, Ende 1933. Da befand ich mich in Frankreich.
Sie haben zu der Zeit bereits illegal in Deutschland gelebt?
Nee, illegal habe ich noch nicht gelebt. Ich habe illegal gearbeitet, also Flugblätter hergestellt, verbreitet und so weiter. Mhm. Und daran habe ich mich schon beteiligt. Aber illegal habe ich noch nicht gelebt. Also ich konnte rausreisen, musste aber schwarz über die Grenze, da ich ja normalerweise kein Visum nach Frankreich bekommen konnte.
Und Sie sind dann wohin gegangen? Wo ist Ihre Familie hingegangen?
Zu meiner Familie, die lebten bereits, sie waren bereits in Paris. Und dort erlebten wir das Schicksal, gegenwärtig Hunderttausende, die als Asylanten bezeichnet, die hierher kommen als Flüchtlinge. Wir waren Flüchtlinge und wir erlebten, was es heißt, Flüchtling in einem fremden Land zu sein, zunächst ohne Aufenthaltserlaubnis, ohne Aufenthaltsgenehmigung und so weiter. Und das war groß, war sehr schwierig, es dann letzten Endes doch zu bekommen.
Wie verlief dann Ihr weiteres politisches Leben? Wann sind Sie dann letztendlich zur Résistance gestoßen?
Ja, das war 1939 brach der Krieg aus. Wir hatten schon vor 1933 immer wieder gewarnt, Hitler wählt den Krieg. Hitler bedeutet Krieg und der war da 1939. Und nach dem militärischen Zusammenbruch Frankreichs, das war 1940, den Junitagen 1940, das muss ich sagen, sonst begreift man nicht, wieso ich zur Résistance komme. Wir waren als junge Menschen, da ich ja politisch organisiert war, im Unterschied zu vielen jüdischen Emigranten, es lebt ja in Frankreich etwa um diese Zeit 40.000 bis 50.000 jüdische Emigranten, die wenigsten waren ja politisch organisiert. Ich gehörte aber zu den politisch Organisierten, also in der Zeit vor dem Krieg. Und als die Okkupation da war, die Besetzung Frankreichs nach den militärischen Niederlage, nach dem Waffenstillstand, da haben wir unsere Organisation, die da waren, wir waren ja alle Jugendliche, schnell wieder zusammengefunden, Kontakt mit unseren französischen Freunden, haben angefangen, irgendetwas zu tun. Da haben wir überhaupt nicht von Resistance und so weiter gesprochen, sondern wir machen etwas, um uns zu beteiligen am Widerstand gegen die faschistische Besatzung.
Wo waren Sie dann letztendlich in der Resistance? Es gab ja irgendwann den Moment, in dem Sie auch organisiert waren. Wo waren Sie da genau tätig? Die Resistance ist ja eigentlich nur ein Oberbegriff für vieles, was sich unter diesem Begriff einfach abgespielt hat. Ja, wo waren Sie tätig, innerhalb welcher Organisation und was haben Sie gemacht?
Ja, die Resistance hat ja allmählich angefangen. Die am bestorganisierten waren, das waren die Kommunisten, die waren am besten organisiert, weil die schon vor 1939 verboten, illegal waren. Die hatten also ihre illegale Struktur gehabt. Und dann kamen natürlich Menschen aus allen anderen politischen Richtungen. Und wir waren dann organisiert einbezogen, den Widerstand in dem Rahmen, nennt sich MOI. MOI heißt Main d'œuvre immigré auf Französisch, auf Deutsch, die Zusammenfassung von emigrierten Arbeitern, also die emigriert sind, die in Frankreich lebten. Und im Rahmen der MOI hatten sie, das will ich mal ganz speziell sagen, was so meine Aufgabe während der Resistance gewesen war, haben sie alle die zusammengefasst, die deutsche Sprache beherrschten und die eine spezielle Aufgabe übernommen haben, mit dem Ziel, Angehörige der deutschen Besatzungsmacht zu gewinnen, die Hitlergegner sind, Kriegsgegner, zu einer Zusammenarbeit mit der Resistance. Das war sozusagen meine spezielle Aufgabe gewesen.
War das in der Organisation, die sich dann Travail Allemand nannte?
Die sich Travail Allemand nennt, ja. Travail Allemand, das übersetzt Anti-Nazi-Arbeit. Würde ich so übersetzen. TA, Travail Allemand. Mhm. Ja.
Also das heißt, die haben sozusagen versucht, deutsche Wehrmachtssoldaten sozusagen abzuwerben oder potenzielle Antifaschisten rauszufinden in der Wehrmacht,
die
sie dann unterstützen konnten.
Ja, eben. Ja. Mhm. Das war so unsere Aufgabe. Ne?
Wie ist das geschehen?
Oder innerhalb der Wehrmacht Widerstandsgruppen zu bilden und zu desertieren, Informationen zu liefern, auch Waffen, Munition zusammenzuwirken. Ja, und das war sehr gar nicht einfach. Das war unfassbar hoffnungslos, diese Arbeit gewesen in der Zeit, als der Nimbus der Unbesiegbarkeit der deutschen Armee da war. Das war die Zeit, als sie mit Blitzkriegssiegen ganz Europa überrollt hatten. 38 Tage war ja Frankreich besiegt. Also selbst wenn man einen Kontakt gefunden hat zu einem Soldat, der Anti-Hitler eingestellt war, ihm zu sagen, er soll etwas tun und mitwirken, damit der Hitler besiegt wird, Deutschland von Hitler, von Faschismus befreit wird, sich kennt kein und so weiter, das war eine fast hoffnungslose Angelegenheit in dieser Zeit. Muss ich sagen, da hatten wir auch wenig erreichen können. Man muss sich in die Atmosphäre hineinversetzen, denn jeder hat ja den Endsieg vor den Augen gesehen.
Ja. Wenn es Ihnen doch mal gelungen ist, Sie sagen das jetzt sehr, Sie sagen selber, Sie haben wenig erreichen können nach Ihren Worten. Wenn Ihnen sowas mal gelungen ist, wie haben Sie die Kontakte dann genutzt? Wie haben Sie das weiterentwickelt?
Ja, wir haben dann viel erreicht. Nachdem sich die Kriegssituation geändert hat, vor allen Dingen nach Stalingrad, als der Nimbus der Unbesiegbarkeit zusammengebrochen war, nicht mehr an den Endziel geglaubt haben und auch Angst hatten, nach Osten versetzt zu werden, die wussten, was das bedeutet, nicht in Russland, an die Ostfront zu kommen, da haben wir schon viel erreichen können, da haben wir viele gewonnen und Und die haben uns dann, es sind keine Massen, die wir gewonnen haben. Aber das sind doch einige Gruppen und Hunderte. Und wir haben auch helfen können, Widerstandsgruppen aufzubauen. Wir hatten zum Beispiel wir haben Flugblätter, das war ja unsere spezielle Aufgabe gewesen, Zeitungen, Flugblätter in deutscher Sprache, gerichtet also an die Wehrmacht, an die Deutschen und so weiter. Die haben sie zum Teil in Urlaubsgepäck mit nach Hause genommen. Und es gibt, wir haben Munition, sie haben Waffen an der Resistance. Das waren also so vereinzelte Fälle. Da haben wir schon vieles erreichen können. Mhm. Ja.
Sie sprechen heute über jüdische Immigranten, ja, in der Resistance. Ja. Gab es da eine besondere Rolle oder eine besondere Funktion oder irgendwie eine Abgrenzung von der Resistance im Allgemeinen?
Was die jüdische Resistance anbelangt, überhaupt gab es keine besondere Rolle. Wir hatten Formationen gehabt, die vorwiegend oder fast nur aus jüdischen Menschen zusammengesetzt waren. Aber wir hatten viele jüdische Menschen, die irgendwie eingegliedert waren in allen anderen Widerstandsgruppen, Juden oder Nichtjuden. Sie waren beteiligt an allen Aktionen, an Sabotageakten, an Verbreitung von Flugblättern, an Überfälle, nicht? An Bomben, die geworfen wurden, nicht? Überfälle von Lokalen, nicht? Und Eisenbahnen, die entgleist worden sind, Züge, die nach Deutschland gingen, mit den geplünderten Raubzügen, was sie alles ausgeplündert haben. Da waren sie dann mehr oder weniger beteiligt. Und es hat auch sie sehr viele Opfer unter ihnen gegeben. Nicht? Mhm. Dann muss ich noch sagen, wir hatten viele jüdische Mitstreiter gehabt, die auch militärische Kampferfahrungen gehabt hatten. Es gab 5000 Juden, die nach Spanien, im spanischen Bürgerkrieg, in der Internationalen Brigade gearbeitet hatten. Die hatten ihre militärische Kampferfahrung. Und die waren also in den bewaffneten Gruppen und haben eine sehr große Rolle gespielt.
Ja, ich sehe gerade, die Zeit ist leider sehr, sehr knapp. Ich möchte deshalb, also ich denke, wir könnten hier noch wesentlich länger drüber reden. Ich möchte deshalb nach dem sozusagen historischen Teil möchte ich gerne auch ein bisschen auf die Zeit nach 1945, nach dem 8. Mai 1945 bis heute ein bisschen zu sprechen kommen. Ich habe hier ein bisschen recherchiert, habe hier das Antifa-Info vom September, Oktober 95 gefunden. Da sind Auszüge von einem Vortrag von Ihnen abgedruckt, den Sie auf einem internationalen Hearing zum 8. Mai in Berlin letztes Jahr gehalten haben. Sie beschreiben hier die Situation des 8. Mai 1945 in Italien. Sie waren zu der Zeit dann bereits in Italien, haben dort am Widerstand mitgearbeitet. Ich zitiere jetzt mal hier raus. Auf einmal läuteten unaufhörlich die Kirchenglocken und da war uns allen bewusst, die kündigten das Ende des Krieges an. Und von da an strömten tausende Turiner ins Zentrum der Stadt. Fröhlich und jauchzend sich umarmend, dann der unaufhörliche Gesang, das Bella Ciao und das Avanti Popolo und ganz Turin tanzte bis tief in die Nacht und ich mittendrin. So wie der 8. Mai 45 in Turin in Italien. Sie sind dann bereits wenig später nach Deutschland zurückgekehrt im Juni und sprechen jetzt hier über die Situation in Deutschland ein paar Sätze später. Ich zitiere nochmal. Und ich bin in diesem Land, das war so tief bitter traurig. Wohl jeder hat gespürt, jeder war froh, dass der Krieg zu Ende war. Aber der Sieg, den ich sah, war zugleich ihre Niederlage. Sie sind besiegt worden. Es gab keinen Jubel, keine Begeisterung, dass das Nazi-Regime niedergerungen war. Ich möchte anschließend an diese zwei Situationsbeschreibungen, möchte ich Sie einfach, was war Ihre Motivation, in dieses Deutschland zurückzukehren? Was war Ihre Motivation, hier zu bleiben, hier zu leben, hier zu arbeiten und nicht zum Beispiel in ein Land zu gehen wie Italien, in dem sich Leute augenscheinlich gefreut haben, dass der Nazifaschismus besiegt war?
Ja, also wenn ich mir genau überlege, wäre ich wahrscheinlich lieber in Italien oder in Frankreich geblieben, ganz offen gesagt. Aber ich hatte kein Problem gehabt, sofort nach Deutschland zu gehen, weil ich sehr eng verbunden war mit den anderen, deutschen Antifaschisten, die gekämpft haben, von denen viele gefallen sind, ermordet wurden, gefoltert worden sind. Mir war zum Beispiel bewusst, dass Zehntausende bis Hunderttausende in Konzentrationslager saßen. Und die haben auch nicht alle überlebt. Und es gab den deutschen Widerstand, es hat es ja gegeben, ja nicht nur der 20. Juli, der hat es gegeben von Anfang von 1933, nicht erst als man gesehen hat, dass der Krieg zu Ende war. Und weil mir das bewusst war, wollte ich mit denen zusammen sein, gleich da sein, um mitzuhelfen, dass ein ganz anderes Deutschland entsteht, wo nie wieder so etwas einen Boden finden könnte, was damals eben zu Auschwitz, zum Krieg und so weiter geführt hat. Das war mal, ja. Anders kann ich das nicht erklären. Ja. Ich hätte das so empfunden, als würde ich meine Kameraden Stich lassen, wenn ich nicht gleich da war. Und ich hatte Hoffnungen und auch Visionen gehabt.
Ja, ich möchte Sie in diesem Zusammenhang ganz gerne nochmal zitieren aus dem gleichen Vortrag. Und dann haben wir unsere Mission gehabt. Ja. Wir haben überlebt, nur mit einem einzigen Gedanken, auch wenn es pathetisch klingt, mit dem heiligen einzigen Vorsatz, wir lassen nie wieder Faschismus und Krieg zu. Und das, was wir hinter uns haben an Rassismus, an Militarismus, an Antikommunismus, an Antisemitismus, an Antihumanismus und so weiter, das wird hier keinen Boden mehr finden können. Was denken Sie im Januar 96 heute und hier über das, was Sie, über die Situation heute, was ist da Ihre Perspektive?
Also wenn ich von dem wiedervereinigten Deutschland ausgehe, es gab ja zwei unterschiedliche Entwicklungen nach 1945, damals in der sowjetischen Besatzungszone, in der ehemaligen DDR und im Westen. Und wir haben da dann miterlebt, dass es einen hier im Westen einen reibungslosen Übergang gegeben hat vom Dritten Reich in die Bundesrepublik, wo sie alles wieder werden konnte. Und das haben wir natürlich 40 Jahre lang miterlebt und haben versucht, dagegen zu steuern. Und das ist natürlich unsere große Enttäuschung und wiederum aber auch, ohne zu resignieren, dass wir trotzdem dabei sind, dass es doch mal anders werden kann. Also wir haben uns damals nicht vorstellen können, dass es sowas wieder geben könnte, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, an Zehntausende rassistische Gewaltanschläge, nicht? Die brennenden Asylheime, es hat ja so und so viele Tote gegeben und dass Rassismus und so weiter wieder einen derartigen Boden finden konnte, wie wir es haben, und darum geht es, dass wir das letzten Endes so überwinden müssen.
Was bedeutet in dem Zusammenhang heutzutage, heute für Sie, der Begriff sowas wie antifaschistischer Kampf? Ich denke, die Bedingungen haben sich insoweit geändert, als dass, wenn Sie früher ein Flugblatt geschrieben haben, das hat dann sicherlich eingeschlagen wie eine Bombe, weil es einzigartig war, ja? Weil es wenig Leute gab, die einfach was getan haben. Wenn Sie heute ein Flugblatt schreiben, dann wird es, naja, bestenfalls irgendwie Achselzucken zur Kenntnis genommen und es ist da einfach eine gewisse Beliebigkeit, ja. Also ich könnte zum Beispiel hier wahrscheinlich im Radio, könnte ich wahrscheinlich ohne große Probleme sagen, Kanter ist ein Schwein, ja. Ich denke mal, dass nicht so viel passieren würde. Und ich meine, sehen Sie da irgendwie einen anderen Ansatz, wie man heutzutage politisch arbeiten könnte, da das Wort als solches oder Information ja eigentlich sehr inflationär geworden ist?
Ja, das sehe ich. Diese Schwierigkeit sehe ich auch. Ich meine, es brachte die Dinge ganz nüchtern. Und trotzdem könnte ich ja nicht mehr in diesem Land leben, wenn es sind ja nicht nur Illusionen, die ich mir mache oder irgendein Optimismus, dass ich mir selbst vormache. Nein, ich habe trotzdem erlebt. Wir haben dabei erlebt, den 8. Mai, 50. Jahrestag, den 8. Mai, was es doch an Massenbewegungen gegeben hat, unten an der Basis. Ich meine nicht die offiziellen Veranstaltungen. Und es war ja so etwas, dass sich hunderttausende Jugendlichen sich mit dem 8. Mai befasst haben und diesmal von der Befreiung, nicht mehr von der Niederlage gesprochen. So derartig, dass auch offiziell man, Und dann habe ich auch erlebt, und erlebe ja ständig immer wieder, wo sich Neonazis zusammenrotten, es Gegenaktionen gibt. Ich bin immer wieder oft als Redner angefordert immer wieder angefordert worden, Gegenaktionen. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass bei der Europawahl oder war das Bundestagswahl Schönhuber in München gesprochen hat, da hatten 10.000 Jugendlichen dagegen demonstriert. Und das habe ich immer wieder erlebt. Also es ist nicht so, als wenn der Antifaschismus nicht ankäme. Und außerdem denke ich an die vielen junge Menschen, die sich weigern, Kriegsdienst verweigern. Das ist etwas, was wir früher eigentlich nie erlebt haben. Nicht, dass sich selbst die führende Militär sich Sorgen machen, wie sich die Menschen rekrutieren. Ich weiß nicht, wie groß der Prozentsatz ist. Das ist, glaube ich, um die 30 oder 40%, die nicht mehr mitmachen. Also es gibt so etwas unter der Jugend, eine antimilitaristische Einstellung, die ist sehr verbreitet, auch eine antifaschistische, die sich gegen den Neonazi richtet. Und wir haben auch viele Friedensbewegungen erlebt und so weiter, die ist zurzeit nicht da angesichts Bosnien. Also ich sehe die Dinge nicht so pessimistisch.
Ich wäre froh, wenn ich Ihren Optimismus zumindest in Bezug auf die Jugend teilen könnte. Ich denke, wir könnten es jetzt hier noch sehr ausdehnen. Ja. Leider ist die Zeit begrenzt. Herr Gingold, auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie da waren und eine gute Veranstaltung heute Abend. Dankeschön.